Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hinter den Kulissen der Pornoindustrie. Haben wir das nicht alles schon gesehen? Der Kinofilm Pleasure verspricht jetzt einen explizit weiblichen Blick auf das ganze Business.
Bereit, eine Banane glücklich zu machen? Lutsch sie.
Ich möchte der nächste große Pornostar werden.
Tja, was kann man noch Neues lernen in Sachen Porno? Wir haben mit Pleasure-Regisseurin Ninja Thüberg gesprochen. Herzlich willkommen zum Kompressor. Eine der neuen Musen mit 6 Buchstaben. Na, müssen sie passen? Kreuzworträtsel sind ja eine der letzten Bastionen der Bildungsbürger. Und eines sind sie nach Meinung der New York Times auf jeden Fall zu wenig divers. Und deshalb hat das Blatt ein Diversitätsfellowship ausgeschrieben. Sie suchen also nach Mitarbeiterinnen, die die US-amerikanische Realität besser abbilden. Also zum Beispiel auch schwarze oder nicht heteronormative Inhalte in das Rätselgitter einpflegen. Am Telefon ist jetzt die Spieleautorin Andrea Meyer, die nach eigenen Angaben seit Teenager-Tagen Kreuzworträtsel löst. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Frau Meyer, hat es Sie denn überrascht, dass die New York Times jetzt divers aufgestellten Kreuzworträtsel-Designer-Nachwuchs sucht?
Ja, das hat mich überrascht, positiv überrascht allerdings, weil ich nicht dachte, dass wir schon so weit sind. Also das New York Times-Kreuzworträtsel ist ja in den USA eine kulturelle Institution, tatsächlich auch des Bildungsbürgertums, vermute ich. Also es gibt Wettbewerbe darum, wer das am schnellsten löst etc. Und das ist schon... Also das hat einen Wert quasi in der Gesellschaft, genau.
Ja. Sie sagen schon soweit, naja, also die Debatte um Diversität und Sprache wird natürlich schon länger geführt, auch hochemotional natürlich, Stichwort Genderstern. Warum ist das für Sie im Kreuzworträtsel auch so relevant?
Also ich kann Ihnen sagen, dass ich in der Tat seit geraumer Zeit Kreuzworträtsel löse, das früher intensiver gemacht habe. Und klassische Kreuzworträtsel haben immer so Sachen wie griechischer Gott mit 3 Buchstaben. Und dazu gab es dann früher, das ist heute, nutzt man das Internet, früher gab es richtige Rätsellexika, wo man das dann nachschauen konnte. Und dann haben sie halt griechische Götter mit 3 Buchstaben, irgendwie, keine Ahnung, 15 verschiedene mögliche Namen dort vorgefunden. Und das war das Abbild einer ja normierten Gesellschaft, so würde ich das mal sagen, die tendenziell weiß, männlich, heterosexuell, nicht behindert war. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja auch die Mehrheit und was interessiert uns der Rest? Aber tatsächlich ist das, glaube ich, kein guter Ansatz, wenn man Gesellschaft verstehen und Leben verstehen und gestalten will.
Also Sie fänden es sinnvoll, dass man solche Inhalte dann eben in die Geschichte verbannt und sagt, okay, wir nehmen uns jetzt den Alltag vor und wir nehmen uns Künstler, diverse Künstler und Popkultur und sowas mit rein?
Ich finde das sinnvoll. Ich würde nicht sagen, dass man sozusagen das, die alte Kultur in den ins Archiv verbannt. Aber ich glaube, die Relevanz griechischer Götter mit 3 Buchstaben ist vielleicht nicht das Einzige, was für den Alltag relevant ist tatsächlich. Das heißt, eine gute Mischung, die beides verlangt, ist, glaube ich, sinnvoller und auch für den Rätsellöser, für die Rätsellöserin anspruchsvoller, als nur die griechischen Götter auswendig zu lernen.
Das ist klar. Ich meine, es gibt ja riesige Unterschiede auch in der Qualität von Kreuzworträtseln. Wie nehmen Sie das wahr?
Tatsächlich ist das New York Times Kreuzworträtsel ein Standardsetter, wenn man so will. Das ist in Deutschland vergleichbar aus meiner Sicht mit dem Zeiträtsel, dieses um die Ecke gedacht, was in einem Zeitmagazin drin ist. Diese Deutsche Zeitung bemüht sich da auch sehr und es gibt sicherlich auch in den letzten Jahren diverse andere weitere Entwicklungen. Aber das klassische Kreuzwort oder Schweden-Kreuzworträtsel ist halt tatsächlich eher etwas, was, wenn Sie geübte Kreuzworträtsellöserin sind, was einfach auswendig abgefragte Leistung ist. Ein bisschen wie Vokabel lernen. Ne? Und da gibt es, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen spaßbefreit. So. Und inzwischen gibt es halt zum Glück, und das freut natürlich auch die Spieleautorin in mir, Weiterentwicklungen, dass sie tatsächlich ihre grauen Zellen anstrengen müssen und nicht nur auswendig gelerntes Wissen abfragen und eintragen müssen.
Und das Internet hat da auch erheblich zu beigetragen. Es gibt ja seit ein paar Wochen jetzt auf Twitter dieses Spiel Wordle. Also dort wird es stark diskutiert, promotet sozusagen. Menschen lösen ein Worträtsel auf einer simplen Seite. Da gibt es ein Wort pro Tag, 6 Versuche, bei denen dann farblich markierte Felder Hinweise geben, welcher Buchstabe richtig ist und so weiter. Ja, und dieses Ergebnis, wenn man es dann gelöst hat, das posten dann tausende Menschen auf Social Media und sind stolz. Wie erklären Sie sich, dass diese ja doch recht reduzierten, einfachen Wortspiele so beliebt sind?
Naja, das Erste ist, die Regeln sind einfach. Ja? Das heißt, Sie müssen nicht lange Regelhefte lesen. Plus es ist zumindest für Menschen meiner Generation, ich bin um die 50, vertraut, weil das ist letztendlich Mastermind mit Buchstaben. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Mastermind erinnern.
Ja, doch.
Genau, das ist genau das Gleiche. Ne? Sie stecken eine Farbkombination, jetzt stecken Sie quasi eine Wort-Buchstaben-Kombination und kriegen aber zusätzlich darüber, dass es ja offensichtlich ein existierendes Wort als Lösung sein muss, noch mehr Hinweise, als Sie seinerzeit bekommen haben, nach dem Motto, 3 Stifte stecken richtig und 2 sind irgendwie farblich falsch, aber welche sage ich dir nicht? So. Das heißt, es sind Regeln, die tendenziell vertraut sind und ich kann einfach losspielen. Das ist natürlich das, was Spieleautoren und Spieleverleger sich immer wünschen, dass die Leute die Hürde Spielanleitung einfach überspringen und loslegen.
Ist auch ermunternd, dass sowas immer noch erfunden werden kann, neu, obwohl es die alten Zutaten sind, ne?
Ja, sie erfinden ja in dem Sinne keine Spiele, sondern sie sind vergleichbar einer Romanautorin oder einem Romanautor. Setzen sie Bestandteile neu zusammen und hoffen, dass dann die Suppe anders schmeckt, um das mal mit Kochen zu vergleichen. Genau.
Kreuzworträtsel sollen diverser werden, findet die New York Times und auch Spieleautorin Meyer kann da zustimmen. Das waren Hintergründe zu Rätseln und dieser ganzen schönen Beschäftigung mit den Wörtern. Herzlichen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Fitness-Influencer, das dürfte mittlerweile einer der begehrtesten Jobwünsche bei den Jüngeren sein. Körperkult ist allgemein in, allerdings auch an den Rändern der Gesellschaft und um die soll es jetzt gehen. In den USA hat sich eine Bewegung gebildet, die mal wieder den Kriegerkörper glorifiziert, die Zivilisation als verweichlicht hinstellt, als unmännlich. Das Ziel? Ein neuer Staat, in dem körperliche Gewalt und ein völlig freier Markt regieren. Die rechtsextremen Bezüge sind natürlich eindeutig. Zwei Strömungen sind da prägend, die Gruppe Praxis und die Anhänger eines Autors, der sich Bronze Age Pervert nennt. Genaueres dazu will ich jetzt von Journalist und Buchautor Johannes Simon erfahren, der in dieser abseitigen Welt recherchiert hat. Hallo.
Hallo.
Herr Simon, Bronze Age Pervert und Praxis oder Praxis, wer sind die und was wollen die mit ihrem Körperkult erreichen?
Also vielleicht muss man erst sagen, dass die sich wahrscheinlich nicht aufeinander beziehen würden, weil Bronze Age Pervert eher so in diese extremistische, gewalttätige Richtung geht und Praxis ist eher so ein libertäres Projekt, die nennen sich selbst eine Community, die einen Krypto-Stadtstaat errichten will. Das ist so eine typisch libertäre Vorstellung von so einem ganz unabhängigen Kleinstaat, wo es der frei ist von jeglichen staatlichen Vorgaben. Dass zum Beispiel Peter Thiel, auch so ein bekannter Silicon Valley Investor, der vertritt diese Idee des Seasteading, dass man also irgendwo draußen, draußen auf dem Meer neue Städte errichtet, wo es dann keinen Staat gibt und also auch keine Demokratie, sondern nur den freien Markt.
Ja, und wo dann die Herren Menschen regieren, ja?
Ja, das ist dann immer, also es fängt immer erst an mit so einer ganz wirtschaftsliberalen Rhetorik, von wegen man will nur das freie Unternehmertum entfesseln. Aber daran schließen dann immer ganz reaktionäre und antidemokratische Ideologien an. Und bei Praxis ist eben interessant, dass die das ganz explizit machen. Die haben so ein Manifest veröffentlicht, wo so die so ganz merkwürdige kulturkritische Töne anschlagen. Und zwar sagen die, dass die aktuelle Zivilisation, in der wir leben, dazu führt, dass der Mensch verkümmert, auch körperlich. Und sie wollen da stattdessen ja eine vitale Zivilisation aufbauen, wo der Mensch körperlich auch wieder stark und exzellent sozusagen sein kann.
Mhm. Nur ist ja der Gesundheitskult per se durchaus auch verbreitet, aber eben nicht mit diesem ideologischen Überbau. Vielleicht, damit wir es einordnen können, sind das ernstzunehmende Politaktivisten?
Also mein Eindruck ist, dass das eher so aus dieser Krypto-Welt stammt, die das politisch schon sehr ernst nehmen, aber vermutlich nie irgendwas auf die Beine stellen werden. Also und sie wollen ja eben auch nicht politisch aktiv werden, sondern sie ihre eigene kleine Welt aufbauen. Und deshalb ist das, glaube ich, eher so ein Einblick in, wie manche Menschen auf der libertären Rechte heutzutage drauf sind.
Damit unterscheiden Sie sich ja dann schon deutlich von anderen rechten Gruppen und Strömungen in den USA. Also ich nenne mal Alt-Right, Proud Boys, Ultralibertäre, Rassenhygieniker und so weiter. Die haben ja schon eine politische Agenda und die haben ja über die Trump-Regierung auch vorübergehend starken Einfluss gehabt.
Ja, und ich glaube, da ist dieser Bronze Age Pervert ein bisschen mehr einzuordnen. Der ist sehr, denkt sehr politisch und vor allem war er so eine Art, also der hat 2018 ein Buch rausgebracht, was war so ein bisschen so ein Untergrundkult-Hit bei so extremen Trump-Anhängern. Und der stammt so aus dieser Internet-Alt-Right. Und der hat so ein richtiges politisches Manifest geschrieben, wo er im Grunde die moderne Zivilisation als die Herrschaft der Minderwertigen und auch der körperlich Minderwertigen beschreibt und meint, dass man die überwinden müsse. Ist so ein bisschen so Nietzsche für Arme, sage ich mal. Es geht viel um die Herrschaft der Übermenschen, auch Gewaltherrschaft. Sein Ideal ist so eine Kriegerkaste, die sich mit Gewalt durchsetzt. Und das Interessante an dem war halt, dass der vor allem erstmal auf Twitter so bekannt wurde, bevor er sein Buch geschrieben hat. Und auf Twitter hat er, als er den Account noch, der ist inzwischen gesperrt, aber da hat er regelmäßig so Bodybuilder-Fotos gepostet. Also von so vor allem Männern, auch Frauen, die so, ne, so Muskelprotze an der Sonne. Und seine ganze Ideologie baut im Grunde darauf auf, dass man zuerst körperliche Höherwertigkeit erreichen müsse. Man müsse erst seinen Körper pflegen und durch viel Gewicht heben und durch viel Sonneneinstrahlung sozusagen aufbauen. Und daraus würde dann alle anderen politischen, ideologischen Schritte folgen.
Also was die Fitness angeht, da würde ich mal sagen, gehen mittlerweile ja viele Menschen mit. Es ist ja wirklich ein unaufhaltsam boomender Trend, dass man eben seine Fitness zur Schau stellt und sich selbst optimiert. Würden Sie sagen, da gibt es dann auch Schnittmengen mit den Extremisten, also auch den Versuch von deren Seite in diesem, ja, ich nenne es mal Fitnessmilieu zu rekrutieren?
Ja, ich denke schon. Also ich meine, auch extreme Rechte sind Teil der Gesellschaft und dieser, wie Sie sagten, dieser Fitness-Trend ist schon sehr stark zu beobachten in den letzten Jahren. Einfach die Vorstellung, dass man so planvoll an seinem eigenen Körper arbeitet, dass man den modelliert, dass man auf seine Ernährung achtet, dass man irgendwelche Trainingspläne hat und so. Und das taucht dann bei den extremen Rechten auch wieder auf. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch einfach so ideologische Anschlusspunkte. Also diese Vorstellung, diesen Fitnesskult ein bisschen als neoliberale Alltagsideologie verstehen will, dann geht es ja auch darum, dass man sich irgendwie ständig verbessert und dadurch als ein besonderer, höherwertiger Mensch irgendwie auszeichnet, wenn man irgendwie so diszipliniert war, dass man seinen Körper perfektioniert. So. Und das ist dann gewissermaßen ein bisschen anschlussfähig an so eine eugenische rechte Weltvorstellung.
Da würden natürlich jetzt sehr viele Menschen widersprechen, die auch zu Recht sagen, dass gesund zu sein und Sport zu machen und sich gesund zu ernähren natürlich eigentlich was sehr Positives ist. Wo würden Sie sagen, wo kippt das dann oder an welcher Stelle muss man da aufpassen?
Ja, also das steht vollkommen außer Frage. Ich glaube, problematisch ist nicht die Fitness und ist auch nicht irgendwie das diszipliniert oder sehr bewusst zu betreiben, sondern problematisch ist einfach so eine Art, ja, so eine in unserer Gesellschaft so herumschwirrende Vorstellung, dass es halt moralisch einen irgendwie auszeichnet, wenn man besonders diszipliniert ist, wenn man besonders fleißig ist und auch besonders fleißig und diszipliniert mit seinem Körper umgeht. Und dass zum Beispiel Leute, die nicht sportlich sind und die viel trinken und rauchen, dass die als ein bisschen verachtet werden, als undiszipliniert. Das ist, glaube ich, so unterschwellig in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet.
Und welche Rolle spielt der Fitnesskult bei den Rechten in Deutschland? Denn also zum Beispiel die Identitären sind ja auch dabei, weil man ja bei jüngeren Leuten auf jeden Fall Punkte machen kann.
Ja, die Identitären, die haben schon immer gezeigt, wie sportlich sie sind und dass sie Kampfsport machen und dass sie immer wandern gehen in den Bergen und so. Das hat aber natürlich auch eine unglaubliche Tradition in der deutschen Rechten und in der extremen Rechten in Deutschland, dieses Ideal der soldatischen Männlichkeit und so. Und dann gibt es noch die extremeren Formen, sage ich irgendwie, wenn man an den Ring der Nibelungen denkt, also dieses MMA Freestyle-Fights-Turnier, das von richtigen rechtsradikalen Nazis veranstaltet wird. Da ist es natürlich noch expliziter so. Mhm. Und was auch sehr rezipiert wird in der deutschen Rechten, ist so eine maskulinistische Ideologie. Also da gibt es zum Beispiel einen Autor, Jack Donovan heißt der, der ganz ähnlich wie Bronze Age Pervert einfach dieses Ideal von so einer Kriegerrotte gegen die zivilisierte Gesellschaft stellt. Also Männer sollen sich zusammentun und Gewalt ausüben. Und der wurde von dem neurechten Verlag Antaios begeistert, rezipiert, veröffentlicht, übersetzt und so weiter.
Fitness und Körperkult unter Rechtsextremen in den USA und wie die Ideologie, naja, auch weltweit zumindest bei manchen Menschen Fuß fassen kann oder könnte, das waren Hintergründe von Johannes Simon. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Morgen kommt bei uns ein Film ins Kino, der beim Sundance Festival in Utah im letzten Jahr ziemlich gefeiert wurde. Er heißt Pleasure, stammt von der schwedischen Regisseurin Ninja Thyberg und er bietet einen Blick in die oder auf die Pornobranche in Los Angeles. Meine Kollegin Susanne Burg aus der Filmredaktion hat diesen Film für uns geschaut und auch mit der Regisseurin und der Hauptdarstellerin gesprochen. Hallo Susanne.
Hallo.
Ja, wie sehr geht's denn nun in diesem Film um Pleasure, also tatsächlich um das Vergnügen und die Lust?
Ja, fragt sich das Vergnügen für wen? Also denjenigen, die Pornografie konsumieren oder denjenigen, die dort arbeiten. Der Film kümmert sich vor allem um denjenigen, die dort arbeiten. Und zumindest bei der Protagonistin des Filmes ist es so, dass sie durchaus erstmal mit der Lust an den Job herangeht. Die ist die junge Schwedin Linnea. Ihr Antrieb ist die ehrliche Lust auf den Job. Wir sehen sie am Anfang bei der Einreise in die USA. Der Beamte an der Grenze fragt sie, so wie es eben üblich ist, ob sie geschäftlich oder privat in den USA ist, also auf Englisch Business or Pleasure. Und sie lächelt daraufhin vieldeutig und antwortet for Pleasure. Also das setzt so den Ton. Mit großer Neugier stürzt sie sich dann ins Pornogeschäft und bekommt auch erste Jobs, nennt sich jetzt Bella Cherry.
Also Brian hier, dieser seltsame in die Jahre gekommene Mann, wird dich gleich ficken in deine süße 18-jährige, ganz frische Vagina. Und da es dein erstes Mal ist, wollen wir nach und nach sehen, dass es... Du weißt schon, du seinen Schwanz vielleicht ein bisschen zu groß findest und es am Anfang ein bisschen wehtut, aber okay, du es trotzdem geil findest. Sieh nicht so aus, als ob du leidest, aber tu ruhig ein bisschen so. Und daraus wird dann allmählich der totale Wahnsinn.
Ja, also solche Szenen gibt es dann in dem Film. Bella auf jeden Fall lernt sehr schnell, steigt auf. Sie merkt, je brutaler die Szenen, die sie dreht, desto höher ist auch das Renommee. Und klar wird dann aber auch, es ist eben nicht nur Pleasure in dem Business. Es geht auch um Gewalt und Macht.
Ja, und also verbal wird es ja offensichtlich explizit an diesem Pornoset. Wird es auch visuell explizit?
Ja, teilweise sehr explizit, aber eben nicht voyeuristisch. Also wir lernen das Business wirklich aus den Augen einer unerfahrenen jungen Frau kennen, so wie das auch mit der Modebranche bei Der Teufel trägt Prada der Fall war. Und das hat hier in dem Film häufig etwas fast Dokumentarisches. Wir sind bei den Vorbereitungen zum Dreh dabei, etwa wie Linnea für einen BDSM-Dreh ihren Anus vordehnen muss. Solche Sachen. Wir sind auch bei den Drehs dabei, aber es geht hier nicht darum, Lust bei den Zuschauenden zu erzeugen, sondern es geht um die Dynamik zwischen den DarstellerInnen. Und diese Dynamik ist komplex. Linnea ist teilweise sehr souverän, aber es gibt eben auch immer wieder Momente der Demütigung und der Erniedrigung. Aber Linnea ist eben nie Opfer. Sie lernt schnell und sie ist wirklich Mitspielerin. Und als sich die Hauptdarstellerin Sophia Kappel, für die es übrigens ihr Schauspieldebüt war, als ich sie gefragt habe, was es denn für ein Spiel sei, das Linnea lernt, hat sie gesagt.
Ich würde sagen, das Spiel heißt Patriarchat, denn ich glaube, die Strategien, die sie benutzt, ähneln denen von Frauen in anderen Branchen. Als junge Frau musst du in einer männlich dominierten Welt einfach Strategien entwickeln, um zu überleben.
Es ist also ein sehr schonungsloser und ehrlicher Blick auf die Pornoindustrie und ihre Protagonistinnen.
Also Sophia Kappel, die Hauptdarstellerin, ist ja die einzige Schauspielerin tatsächlich in dem Film. Die anderen Darstellerinnen sind aus dem Porno-Business selbst. Warum diese Entscheidung?
Ja, die Regisseurin hat mir im Interview erzählt, dass sie vorher sehr viel gecastet hat, aber sie hat den Schauspielern und Schauspielerinnen eben viele Szenen nicht abgenommen. Daher die realen Darstellerinnen. Und es passt auch so ins Konzept, denn Ninja Tyberg hat wirklich so ein echtes Interesse an dem Business. Sie guckt nie auf ihre Figuren herab. Sie hat wirklich sehr lange recherchiert und sich auch mit feministischer Filmtheorie beschäftigt, denn die Frage ist ja auch, wie stellt sie dann diese Szene dar, dieses Business. Vorreiterin ist da vor allem die Filmtheoretikerin Laura Mulvey. Und bei der geht es viel um die Frage nach dem Male Gaze und dem Female Gaze, also dem männlichen und dem weiblichen Blick. Und beim männlichen Blick geht es eben darum, dass Frauen häufig als sexuelle Objekte präsentiert werden. Und dem wollte Ninja Tyberg eben mit einem Female Gaze begegnen, hat sie im Interview erzählt.
Yes, I mean, for me this film is, it's a female gaze on exposing the male gaze.
Für mich geht es um einen weiblichen Blick, der den männlichen Blick entlarven und bloßstellen soll. Ein wichtiger Teil der weiblichen Perspektive ist es, alles zu zeigen, was außerhalb des traditionellen Pornofilmrahmens stattfindet. Das bedeutet also auch zu zeigen, was der weibliche Körper verstecken muss, um diese männlichen Fantasien zu kreieren.
So showing that was very important for me.
Soweit also die Regisseurin Ninja Tyberg. Und es ist wirklich sehr beeindruckend, wie die Regisseurin, für die es auch ihr Debüt-Langfilm ist, wie sie es schafft, diese Faszination und die Ablehnung auch der Pornobranche zu ergründen und dabei nie moralisch zu werden und immer auch der Fiktion, also ihrer Geschichte, treu zu bleiben.
Mhm. Sollte man schauen. Pleasure, ab morgen im Kino. Vorgestellt und eingeordnet von Susanne Burg. Ich danke.
Gerne.
Panzerkreuzer Potjomkin, ja, von Eisensteins Meisterwerk, könnte Ihnen ein Filmplakat vielleicht noch im Gedächtnis geblieben sein. Vom sonstigen russischen Avantgarde-Film wahrscheinlich eher weniger, ist eher was für Liebhaber. Die amerikanische Werbetexterin Susan Peck hat in den 1970er Jahren begonnen, diese russischen Filmplakate zu sammeln. Jetzt erscheint im Taschenverlag ein Bildband mit 250 Plakaten von 27 unterschiedlichen Künstlern. Und warum die spannend und wichtig sind, das verrät uns jetzt unser Filmkritiker Patrick Wilinski. Hallo.
Hallo.
Ja, Patrick, was ist das Besondere gerade an der russischen Avantgarde?
Ja, es ist ja das faszinierende Ergebnis der politischen Revolution von 1917. Also die kommunistischen Ideen, der revolutionäre Furor befeuerte damals ja jede Kunstform in Russland. Und mit der Kunst sollte ja eine komplett neue Gesellschaft, eine neue Welt stattfinden. Und das Neue brauchte eben auch eine neue Formsprache. Und weil das Kino damals noch sehr jung war, aber eben auch das überzeugendste Propagandamittel, wurde vor allem eine Art Vertrieb gebraucht für die Filme von Sergei Eisenstein oder Dzinga Vertov. Und die Plakate waren dahingehend so Paratexte dieser Bewegung. Also sie führten die Filme weiter, setzten sie neu zusammen, wurden mit der Zeit auch selbst zu Kunstformen aus eigenem Recht, weil ihnen eben alle Elemente der Formsprache hatte, die diese russische Avantgarde so ausmachte.
Mhm. Und wer ist sozusagen das Mastermind hinter diesen Plakaten? Wer hat die gestaltet?
Ja, das wäre jetzt im Kommunismus schlimm, nur eine Person zu nennen. Es ist eher so ein kollektivistischer Ansatz gewesen. Und das ist auch für mich zumindest der schönste Mehrwert, den dieser Bildband leistet, dass er ganz gut herleitet, was für eine zunächst heterogene Masse an Menschen sich mit Plakatdesign überhaupt beschäftigt haben. Da gibt es die Bildhauerbrüder Wladimir und Georgi Steenberg. Es gibt Fotografen, Architekten, Grafikdesigner, die sich aus all unterschiedlichen Richtungen zusammengetan haben, um diese neue Kunst vom Kino zu bereichern. Und es war vor allem super für die junge russische Filmwirtschaft, die noch ganz in ihren Anfängen steckte in den 1920er Jahren. Erst langsam wurden Filmateliers und Studios gebraucht und man brauchte eben auch ein Plakatdesign, die Filmprodukte bewerben konnten. Und das nutzten eben auch diese Macher. Also sie nutzen Lithografie, Realismus, Abstraktion, alles um die Atmosphäre der Filme für die Menschen da draußen sichtbar zu machen, um sie auch zu verführen, dann ins Kino zu gehen.
Also dann müsste man wissen, wie verhalten sich diese Plakate zu den Filmen, die sie bewerben? Denn das, was man in Hollywood da versucht, ne, also immer hat mit glamourösen Plakaten reinzulocken, das kann es ja dann nicht gewesen sein.
Nee, das stimmt allerdings. Also die Plakate funktionieren so wie auch das wichtigste Gestaltungsprinzip des Kinos und vor allem der sowjetischen Kinostrukturalisten. Also es geht um Montage. Es ist der Versuch, aus Bildern ein drittes Bild zu erzeugen. Und deshalb nehmen diese Plakate manchmal eine Szene aus einem Film, bilden diese grafisch ab und packen dazu Ausschnitte von Figuren aus anderen Szenen dieses Films. Und so erzeugen sie eine kondensierte Form dieser Geschichte. Also sie erzählen nicht einfach nur nach. Also man presst zum Beispiel beim Panzerkreuzer Potjomkin zwei große Kanonenboote zusammen und auf diesen Kanonenbooten laufen da die Soldaten und Passanten. Also eben nicht mehr über die Treppe, aber die Treppe bildet sich so ein bisschen ansatzweise über das Zusammenstellen der zwei Kanonenkreuzer. Es gibt viele Augen, Köpfe, Gesichter, das sind so die prägenden Gestaltungsmittel auch des Kinos. Ne? Der Close-Up ist ja sehr wichtig. Mhm. Zum Beispiel das Plakat zu Dzinga Vertovs Film Der Mann mit der Kamera zeigt, das ist ja ein zentrales Werk des Kinos, des russischen Kinos, zeigt einen Menschen, der ist zusammengebaut nur aus Kameraelementen. Also auch ein neuer Mensch wird plötzlich eingefordert. Und das zeigt auch dieser Band übrigens sehr schön. Man kann auch Plakate zu Kurzfilmen sehen. Das ist ja heute eine Tradition, die gar nicht mehr da ist. Und es ist wirklich hochkreativ, sehr dynamisch, sehr kraftvoll. Man meint schon, einen dritten Film zu sehen und nicht nur den, der beworben werden soll.
Ja, nun währte diese Zeit aber gar nicht so lange, ne? Die goldene Zeit der russischen Avantgarde bzw. des Filmplakates der Avantgarde, die endet nämlich 1930. Warum genau da?
Ja, Stalin verbietet das Ganze. Es geht auch ratzfatz und der funktionale sozialistische Realismus, den er einfordert, der muss praktisch sein, die Kunst muss konkret sein und eindeutig und da passt es eben nicht, dass da so Leute kommen mit Abstraktion und Formen und Augen auf irgendwelche Quadrate packen. Das geht gar nicht mehr und das ist ganz bitter für diese Filmplakatkünstler. Künstler, weil ihre Arbeiten ja so Gebrauchslyrik war, auf schlechtem Papier gedruckt, das sollte schnell gehen. Deshalb werden sie bis heute auch sehr teuer gehandelt, sind auch sehr selten zu sehen, sind auch nur in schlechtem Zustand zum Teil überliefert. Umso schöner ist, dass man das jetzt hier als so kleine Epochenbeschreibung sehr kondensiert in einem Band vorliegen hat.
Und der stützt sich im Wesentlichen auf diese Sammlung, ne, die wir am Anfang angesprochen haben.
Genau. Aber es ist eine sehr umfangreiche Sammlung. Wie gesagt, es gibt auch dann Plakate zu deutschen Stummfilmen, die von den russischen Künstlern gemacht worden sind. Es ist aber auch dadurch ein schöner Blick von den russischen Künstlern, Avantgardisten auf das Kino insgesamt, auf ein deutsches Kino, auf ein amerikanisches Kino und eben auch diese Breite von Dokumentarfilm über Propagandafilm zum Spielfilm. Auch da sind die Zugänge immer andere. Und einige dieser Plakate, und das fand ich interessant, die sehen aus, damit kannst du auch heute sehr schön, sehr cool Hollywood-Filme bewerben. Es gibt Plakate, die erinnern an Dune oder an Filme mit Michael Fassbender. Also das ist schon sehr zugänglich, sehr modern und das sieht sich mit heutigen Augen auch nochmal sehr schön an.
Also spannend und Stilbild, man merkt die Begeisterung auf jeden Fall bei Patrick Wilinski. Der Bildband Film Posters of the Russian Avantgarde ist im Taschenverlag erschienen, kostet auch stolze 50 €, aber die lohnen sich offensichtlich. Vielen Dank, Patrick.
Bitte.